Man stelle sich vor, ein Coach oder Trainer veranstaltet eine Online-Weiterbildung und verwendet den Begriff Webinar. Kurze Zeit danach trifft eine Abmahnung ein. Der Begriff Webinar ist eine eingetragene Marke und dem Weiterbildner wird eine Markenverletzung vorgeworfen. Mit Eva Cepina von der Kanzlei Borgelt und Partner Rechtsanwälte in Düsseldorf spreche ich über das Thema Abmahnung bei Markenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit dem Begriff Webinar. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge, wie man sich im Falle einer Abmahnung konkret verhält und was unter einer Abmahnung überhaupt zu verstehen ist. Mit dem Blick auf den aktuellen Fall Markenschutz für den Begriff Webinar sprechen wir über verschiedene Abwehrstrategien. Im Gespräch mit Eva Cepina und hier am Mikrofon Michael Klems von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start
sequence. Gehen wir vom Worst Case aus. Die Abmahnung liegt vor, der berühmte Freitag. Der Mandant oder der Betroffene hält das Ding in den Händen. Was ist jetzt die Empfehlung? Wie geht man mit sowas um?
Ja, kann man natürlich verstehen. Erstmal Schock und so, Zitterkinn. Ja, ist nicht lustig. Es ist 17.30 Uhr, man erreicht irgendwie keinen Anwalt mehr, weil die alle schon auf dem Golfplatz sind, denkt man. Die meisten sind aber eigentlich sogar noch im Büro. Aber ich würde sagen, wie gesagt, wie ich eben geschlossen habe, fange ich jetzt auch wieder an, schön durch die Nase atmen. Bei einer Abmahnung ist es so, dass die Rechtsprechung sagt, man soll mindestens eine Woche Zeit geben zur Reaktion. Das heißt, man hat genug Zeit, um das einmal prüfen zu lassen und einmal zu gucken, was mache ich denn jetzt damit? Es ist also nicht so schlimm, dass man sofort reagieren muss. Also diese mehr sofort alles abschalten und so, das muss nicht immer sein. Ja, das kann in manchen Fällen, wenn es jetzt auch einfach ist, kann man es mal eben machen. Aber da muss man wieder überlegen, ist das vielleicht eine Sache, die gar nicht durchgreift? Und wenn ich jetzt hier alles abschalte, dann habe ich einen größeren wirtschaftlichen Schaden, als wenn ich die Sache durchfechte. Also erstmal ruhig bleiben.
Wie sieht das aus? Noch eine Zwischenfrage. Ist das jetzt in dem Fall passt das nicht so ganz, aber jetzt in einem wirklichen Verletzungsfall, ist das unter Umständen sogar noch, wenn ich alles wegnehme, so eine Art Schuldanerkenntnis?
Das ist es nie.
Okay.
Es ist noch nicht mal ein Schuldanerkenntnis, wenn ich, was ich niemals tun sollte, meiner Ansicht nach, eine Unterlassungserklärung unterschreibe. Selbst das ist kein Schuldanerkenntnis. Das kann man auch rein aus strategischen Gründen machen.
Da hast du gerade noch was gesagt. Also das sollte derjenige auf jeden Fall erstmal nicht tun und sollte sich Beratung holen, es nicht gleich irgendwie unterschreiben und weg damit.
Also ich denke schon, das ist halt die Strategie, die ich für am schlausten halte, ist, sich tatsächlich erstmal beraten zu lassen, denn wenn man eine Unterlassungserklärung einfach so unterschreibt, hat man einen Vertrag geschlossen. Ob dieser Vertrag nun hätte geschlossen werden müssen und wenn dann, ob in dieser Form, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das kann normalerweise der juristische Laie auch nicht ganz überblicken. In dem Moment, wo ich die unterschreibe, die Unterlassungserklärung und dann zurückschicke und der Gegner bekommt das, ab dem Moment darf ich den Verletzungstatbestand nicht mehr erfüllen. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier meine Internetseite voll mit der Marke, die ich angeblich verletzt habe, unterschreibt diese blöde Unterlassungserklärung, dann muss ich ab dem Moment dafür sorgen, dass nirgendwo im gesamten Internet auf der ganzen Welt diese Marke von mir noch genutzt wird. Denn wenn ich die weiter nutze, fallen die Vertragsstrafen an.
Das heißt, ich schieße mich im Grunde genommen selber ab damit.
Man schießt sich ab. Also Zeit gewinnen ist meiner Ansicht nach schon wichtig, weil man muss auch die Zeit haben, um Verletzungstatbestände zu beseitigen. Wenn ich es nicht mache und der Gegner findet noch ein paar Mal im Internet oder weil ich meinen Server nicht sauber gemacht habe, findet es dann irgendwo, dann muss ich für jede Verletzung, die aufgefunden wird, mindestens 5.000 Euro bezahlen. Und das ist ja wohl völliger Quatsch.
Richtig. Kommen wir mal auf generell auf das Instrument Abmahnung, was ja jetzt nun in Deutschland nicht gerade so den prickelnden Ruf genießt, zu sprechen. Und auf den Fall, der aktuell eben diese Marke Webinar betrifft. Welchen Zweck hat denn jetzt sozusagen diese Abmahnung überhaupt?
Also eine Abmahnung, die ist sogar im Wettbewerbsrecht zum Beispiel vorgeschrieben, dass du erstmal eine Abmahnung machen musst, bevor du zu Gericht gehst. Eine Abmahnung hat einfach den Zweck, dass man dem Gegner sein Fehlverhalten verdeutlicht und ihm die Gelegenheit gibt, das vorgerichtlich aus dem Weg zu schaffen. Es ist im Grunde genommen eine Beschleunigung des Rechtswegs.
Und ja, Entlastung der Justiz. Ne?
So, das ist eigentlich schon mal nichts Negatives, so gesehen. Dass das jetzt so einen Ruch hat, dass eine Abmahnung immer so, die bösen Abmahnanwälte, das kommt einfach daher, schätze ich, dass die Leute erstens das nicht verstehen, warum die dann auch die Abmahnkosten übernehmen sollen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier verletzt jemand meine Marke, dann sage ich, alles klar, ich mahne ihn gerne ab, das kostet sie aber so und so viel. Das bedeutet, ich bin ja beauftragt als Rechtsanwalt, ich arbeite für diesen Mandanten und er muss natürlich meine Dienstleistung bezahlen.
Jetzt sagt der Mandant natürlich, das sehe ich nicht ein, das soll der andere bezahlen.
Dann sage ich, ja, ist ja schön, aber Sie können ja gerne die Kosten erstattet verlangen vom Gegner, aber Sie sind natürlich mein Auftraggeber und müssen mir das Geld bezahlen. Und das ist eigentlich völlig logisch. Jetzt stelle man sich vor, der Gegner ist Pleitier, ja, oder ist insolvent oder lebt in Pusemuckel, ja, keine Ahnung, in einem anderen Land, wo man jetzt auch nicht so leicht Kosten vollstrecken kann, dann wo soll ich denn dann mein Geld herbekommen für meine Dienstleistung? Es ist logisch, dass der Auftraggeber seinen Rechtsanwalt bezahlt. Und dann bekommt der Auftraggeber, wenn er denn einen Kostenerstattungsanspruch hat, das Geld vom Gegner zurückerstattet.
Okay, das heißt, wenn alles gut läuft, hat derjenige, der verletzt worden ist, eigentlich keine Kosten.
Korrekt, der hat dann eine Kostenerstattung bekommen und wenn es dann noch gut weitergeht, in Anführungsstrichen gut, dann kann er noch Auskunftsansprüche geltend machen. Das heißt, er fragt den Gegner, ja, wie oft hast du das benutzt, in welchem Zeitraum, wie lange? Und daraus können sich dann auch Schadensersatzansprüche errechnen.
In dem Fall eben auch Lizenzgebühren im Markenrecht.
Korrekt, das sind dann so fiktive Lizenzgebühren, sagt man. Das ist die Lizenzgebühr, die man gekriegt hätte, wenn der andere denn ordentlich lizenziert hätte.
Gucken wir uns den Fall Webinar nochmal an, weil es ja nun wirklich momentan laut Sprachgebrauch schon glatt beschreibt, also heutzutage würde man das wahrscheinlich nicht mehr eingetragen bekommen, weil es allgemeiner Sprachgebrauch ist. Wir haben das in der ersten Folge ja schon so ein bisschen mal auseinandergenommen. Wo ist jetzt der ganze Fall, wenn er denn abgemahnt würde, angreifbar? Wie stark ist die Marke eigentlich, aus der jetzt darum argumentiert wird?
Also diese konkrete Marke ist meiner Auffassung nach nicht stark. Man kann die an mehreren Stellen angreifen. Man kann sagen, es hat eine Verwässerung stattgefunden. Es ist ein generischer Begriff geworden. Es wurde Verletzung in massivem Maß geduldet, ja, vom Markeninhaber oder von den vorherigen Markeninhabern. Und damit durch die Duldung wurde auch das Recht dann verwirkt, aus dieser Marke gegen andere vorzugehen. Das sind schon mal gute Punkte, ja. Dann kommt noch hinzu, wenn jetzt der Markeninhaber, und das ist ja jemand, der in Kuala Lumpur sitzt, ja, steht als Mark Keller eingetragen im Register, hattest du ja auch recherchiert.
Richtig.
Wenn der jetzt abmahnt, dann muss der ja erstmal auch Geld in die Hand nehmen. Denn wenn er jetzt einen Anwalt beauftragt, dann möchte der Anwalt ja auch irgendwie bezahlt werden. Und wenn ich als Anwalt schon sehe, das ist ein knappes Höschen, da weiß ich jetzt auch nicht so recht, ob es hinterher durchgeht, was ich natürlich meinem Mandanten auch sage, dann muss ich ja nicht damit rechnen, dass es auch eine Kostenerstattung gibt.
Beziehungsweise für den Anwalt wird es natürlich auch schwierig, wenn der Markeninhaber in Malaysia auf Tauchfahrt geht, den irgendwie noch zu erwischen, um seine Gelder zu bekommen.
Korrekt, das kannst du eigentlich direkt vergessen, denn zufällig ist es so, das weiß ich nämlich, dass es zwischen Malaysia und Deutschland kein bilaterales Abkommen gibt, dass Urteile nicht vollstreckbar sind.
Das heißt im Endeffekt, wenn der Anwalt jetzt gut aufgestellt ist, dann wird er sagen Vorkasse.
Genau, das wäre der Klassiker. Bei ausländischen Mandanten, insbesondere dann aus Malaysia, würde man sagen, okay, hier Vorkasse, dann lege ich los. Und wenn das nicht passiert, dann muss man es ja auch nicht machen. Hinzu kommt, dass, falls man jetzt nicht reagiert auf so eine Abmahnung, und das ist das, was ich in diesem Fall denken würde, dass es das Schlauste ist, einfach nichts zu machen, ja, und freundlich abzuwarten, dann muss ja auch der Herr Keller aus Malaysia erstmal Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel zu klagen. Denn das Gericht macht gar nichts, wenn nicht vorher Gerichtskosten eingezahlt werden.
Was ist mit der einstweiligen Verfügung?
Da ist es anders. Da muss man nicht direkt Gerichtskosten einzahlen. Unter Umständen kann aber das Gericht selbst auch, wenn jetzt jemand aus dem Ausland ist, verlangen, dass dort irgendwas hinterlegt wird an Geld.
Weil das ist ja eigentlich das, was ich kenne. Wenn ich jetzt auf eine Abmahnung nicht reagiere, muss ich damit rechnen, dass ich eine einstweilige Verfügung kassiere.
Genau. Und weil das ja immer alles so schnell gehen muss, ist es dann so, dass man nicht direkt die Gerichtsgebühr einzahlen muss, bevor das Gericht handelt. Aber das kann in so einem konkreten Fall ein bisschen anders sein, weil ja der Antragsteller im Ausland sitzt. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht billig. Letztendlich ist das ein ziemlicher Aufwand. Es ist ein Kostenapparat, der da bewegt wird. Und die Streitwerte sind ja auch in Markensachen jetzt nicht gerade niedrig. Bei Webinar würde ich sogar sagen, dass das ziemlich hoch sein kann, weil man sagt, das wird ja so weit genutzt und das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers ist so hoch. Da würde, glaube ich, kaum ein Anwalt und ein Gericht nicht irgendwann mal sagen, hier muss es eine Vorkasse geben oder zumindest irgendeine Sicherheitsleistung.
Du hast ein Szenario, hast du schon vorweggegriffen, einfach nicht reagieren. Welche Szenarien ergeben sich jetzt für den Angegriffenen?
Also der Angegriffene kann mehrere Sachen machen. Also die grundsätzliche Möglichkeit besteht natürlich, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Halte ich für sehr schlecht, selbst wenn es eine eigene ist. Einfach in diesem konkreten Fall auch oder überhaupt in allen Fällen, da wo es eh so eine Sache ist, 50-50-Nummer oder man weiß nicht so recht, da würde ich eh keine abgeben und auch sonst nicht, weil wenn ich eine Unterlassungserklärung abgebe, zahle ich, wenn ich mal dagegen verstoße, das Geld, die 5.000 Euro Vertragsstrafe an den Gegner und der fährt davon in Urlaub. Ja? Die zweite Möglichkeit ist halt nichts machen, dann wartet man, ob eine einstweilige Verfügung kommt. Wenn sie denn kommt, alles gut, kostet natürlich alles ein bisschen mehr und so, aber falls ich dann nochmal dagegen verstoße, dann guckt vielleicht der Gegner nicht so genau nach, denn er bekommt das Geld nicht. Das ist nämlich dann Ordnungsgeld, das bekommt das Gericht und die Gerichtskasse und die fahren damit nicht in Urlaub. Da fühle ich mich dann einfach besser mit. Ich bin ein bisschen abgesichert. Und insofern würde ich eigentlich sagen, die einzige Option, die man machen kann und sollte, ist eigentlich in 99% der Fälle abzuwarten, ob man überhaupt eine einstweilige Verfügung kassiert. Man kann dann eine Unterlassungserklärung abgeben, wenn man weiß, ich kriege das 100% alles aus dem Netz und werde nie wieder dagegen verstoßen, noch nicht mal aus Versehen. Ja, dann können wir drüber reden, aber sonst nicht.
Ich hole nochmal, das ist auch so ein Begriff, der momentan in diesen Corona-Zeiten ja so ein bisschen das geflügelte Wort raus, die Bazooka, die hast du nämlich nicht angesprochen. Der Mandant hat richtig Geld, der ist sportlich, das ist ein Kämpfer, negative Feststellungsklage.
Ja, die ist so ein bisschen out. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch schon früher immer mal drüber gesprochen und negative Feststellungsklage erörtert, aber negative Feststellungsklage ist halt deswegen so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, unglücklich, weil wenn du die jetzt einlegst und in der Zwischenzeit kommt dann der Verfügungsantrag und dann geht das Verfügungsverfahren los und da gibt es dann eine Entscheidung und die ist ja meistens eh schneller als eine negative Feststellungsklage, dann gilt halt das Urteil. Ja, dann ist deine negative Feststellungsklage relativ irrelevant.
Aber es ist doch so, die Marke, haben wir ja gesagt, ist eigentlich wie so ein kleiner Wattebausch. Ja? Die ist butterweich. Mhm. Da ist doch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eventuell der Richter, der das Verfügungsverfahren sagt, was bitte? Das Ding ist ja allgemeiner Sprachgebrauch, oder?
Das stimmt, aber du musst
dann bedenken, hast du deine Entscheidung ja schon vorher. Dann
ja, aber du musst bedenken, dass wenn du was lostrittst, dann bist du derjenige, der erstmal alles bezahlt.
Deswegen sagte ich ja, sportlich, ne? Geld, alles kein Problem, ja, großes
kann
Unternehmen.
Kann man machen. Also muss man nicht, aber kann man auch machen. Ich finde immer die Option, dann am bequemsten einfach kommen zu lassen und abzuwarten.
Also um deinen Schlusssatz wieder zu verwenden, hinsetzen und
schön durch die Nase atmen.
Vielen Dank, liebe Eva.
Gerne.
Das Gespräch mit Eva Cipina habe ich am 4.7.2020 durchgeführt. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Podcast keine individuelle Rechtsberatung leisten kann. Für rechtliche Fragen zum Thema Webinar als Markenbegriff und mögliche Abmahnungen können Sie Eva Cepina gerne in der Kanzlei Borgelt und Partner Rechtsanwälte in Düsseldorf kontaktieren. Die Kontaktdaten und den Link auf die Kanzlei-Webseite finden Sie in den Shownotes und im Artikel zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ihr Michael Klems von infobroker.de.